Ich möchte auch heute wieder an den Anfang unserer Versammlung ein Wort des Dankes an Gott, unseren Vater, stellen. Heute ein Wort des Dankes für seine Treue. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es Ihnen geht, aber ich denke, da kann man nur danken, wenn man berufen worden ist in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Manchmal kommt mir der Gedanke, es würde ja schon reichen, menschlich gesehen, wenn man in die Dienerschaft, in die Hausdienerschaft Jesu Christi berufen worden wäre. Wie schön wäre allein das schon. Aber wir sind nicht irgendwelche Diener, die da irgendwo rumlaufen und im Prinzip nichts zu sagen haben. Nein, wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Sohn selbst. Also sind wir sozusagen in die Familie mit hineingenommen worden, in die engste Familie Gottes. Ja, wir haben ja auch die Sohnschaft Gottes zugesprochen bekommen. Wir haben nichts dazu getan. Es ist allein seine Gnade gewesen und es ist seine Gnade, dass er uns bis heute darin festgehalten hat und es auch bis zu unserem Tode oder bis zur Entrückung tun wird. Denn er ist treu. Auch wenn ich manchmal nicht so recht treu bin, er ist treu. Das wollte ich mir, das wollte ich euch sagen. Und mit diesem Vers möchte ich Sie, möchte ich euch, ihr lieben Geschwister und Freunde, ganz herzlich begrüßen. Und besonders begrüßen möchte ich natürlich auch Albrecht und Rosi Schwarz. Besten Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Dank dafür, dass du dich von Gott hast auch in den Dienst berufen lassen, auch in den Dienst heute für uns. Du hast dich vorbereitet, ihr habt die Fahrt auf euch genommen hierher und ich denke, heute geht es auch wieder zurück. Also herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank. Ja, wir wollen unser blaues Liederbuch zur Hand nehmen und das Lied 594 aufschlagen. Kommt, lasst uns Christus preisen. Lied 594. Da wollen wir alle Strophen singen. Ich habe nämlich nicht rausgefunden, welche man vernünftigerweise weglassen könnte. Die muss man alle singen, gell? Muss man alle singen, ja. Also 594, wir wollen alle Strophen singen. Stimmst du wieder ein?
Ja, ich hoffe, die Melodie ist bekannt. Komm, lasst uns Christus preisen.
Ihn getten unser Lied.
Dann wollen wir beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du treu bist. Du hast uns in deiner Treue angesprochen. Du hast dafür gesorgt, dass wir hören konnten, dass wir auf deinen Anruf mit einem Ja antworten konnten. Und seit dieser Zeit, wo es jeder von uns tun konnte, bist du treu zu uns gewesen. Du hast uns auch in Zeiten unserer Schwachheit festgehalten, dass wir nicht von dir abfallen konnten. Es ist nicht unsere Kraft gewesen, sondern deine Treue. Deine Treue, die uns auch hierher geführt hat. Du hast uns die Möglichkeit gegeben, uns hier unter deinem Wort zu versammeln. Und du hast dafür gesorgt, dass wir hier wohlbehalten angekommen sind. Deine Gnade und deine Treue sind es gewesen. Wir danken dir dafür. Vater, wir wollen jetzt auch an die Geschwister denken, die heute nicht bei uns sein können. Und ich möchte dich auch an die Geschwister erinnern, denen es nicht so gut geht, die nicht in Freiheit sich versammeln dürfen, die in Ländern leben müssen, wo sie verfolgt werden. Ja, Vater, gib du diesen Menschen, diesen Geschwistern von uns, deine Stärke. Trage du sie durch in deiner Treue. Und da, wo es möglich ist, setze dem Satan Grenzen, dass er nicht alles tun kann und darf, was er vielleicht in seiner Bosheit tun möchte. Er möchte ja eigentlich dich, unseren Herrn, ausrotten und auch die, die er gerufen hat, also uns. Er möchte sie töten, umbringen. Setze Grenzen da, wo es möglich ist und da, wo es nicht möglich ist. Schenke Kraft und trage durch, damit die Kinder, die du berufen hast als Söhne an deinem Leibe, dass die alle durch dich zum Ziel gebracht werden. Da bitten wir dich um jedes einzelne, Vater. Es gibt viele Geschwister, die in großer Not sind, die heute nicht wissen, wie es morgen sein wird. Ja, Vater, da können wir nur an deine Gnade und Barmherzigkeit appellieren. Und jetzt schenke uns geöffnete Ohren, dass wir das hören können, was du einem jeden von uns sagen möchtest. Gib auch dem Albrecht die Worte, die du gesagt haben möchtest. Und segne so jetzt diese Stunde an uns allen. Und wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Ja, das Thema ist eigentlich kein Thema, sondern es ist die Fortsetzung in der Betrachtung des ersten Korintherbriefes. Wir waren ja auch gestern schon zusammen, da hattest du auch schon Fortsetzung gemacht. Heute kommt dann die Fortsetzung von der Fortsetzung. Also es ist ja eine fortlaufende Betrachtung und du hast mich gebeten, zum Hineinkommen in den Text, in deine Wortbetrachtung, das erste Kapitel aus dem ersten Korintherbrief, die Verse 1 bis 17 zu lesen. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Soweit die ersten 17 Verse des ersten Kapitels des ersten Korintherbriefs. Und jetzt übergeben wir an dich.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Dem Herrn sei Dank, dass wir noch in Freiheit hier sitzen dürfen, das Wort miteinander hören. Ich möchte auch zuerst Grüße weitergeben von Matthias und Regina und auch von Hermann und Ursel, die auch schon zusammen mit uns einige Male hier waren. Und dann danke ich euch auch, ja, für die Fürbitte, die ihr auch für uns tut. Und ich bitte euch, dass ihr jetzt auch mitbetet, so wie wir auf das Wort hören, dass, wie unser Bruder eben schon sagte, dass eben das gesagt wird, was der Herr gesagt haben möchte. Denn das ist ja das Entscheidende. Es ist nicht immer das, was derjenige vorbereitet hat in seiner Vorbereitung, der da spricht. Ja, manchmal führt der Geist auch anders und es kommen Dinge zur Sprache, die gar nicht im Manuskript stehen. Und so möge der Herr Weisheit geben und Keuschheit dem Wort gegenüber. Wir sind ja dran, den ersten Korintherbrief zu betrachten. Und es ist wichtig für die geistliche Entwicklung der Glaubenden, dass man auch in der Verkündigung ganze Bücher oder ganze Briefe zusammenhängend betrachtet und diese dann auch in den Gesamtzusammenhang der übrigen Schrift bringt, ja, sodass man mit den Gedanken Gottes vertraut wird. Weil wenn wir das so nicht vorgehen, dann besteht einfach viel leichter die Gefahr, dass wir auf irgendwelche Irrwege abgleiten, dass irgendwelche Leute, die gut reden können, die bekannt sind, die sich sehr gut präsentieren können, ja, dass man auf die reinfällt. Dass man nicht auf das hört, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und wie ihre Person in Erscheinung tritt. Und so möge der Geist uns jetzt auch innerlich leiten zum Hören und zum Reden. Wir sind gestern dann bis Vers 7 gekommen, den lese ich nochmal. Und da ist es so, dass der Paulus der Gemeinde ein gutes Zeugnis ausspricht, obwohl er insgesamt gesehen eine ganze Menge zu beanstanden hatte. Er sagt, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid in dem Tag unseres Herrn Jesu Christi. Da haben wir gestern schon ein bisschen angefangen, das zu betrachten. Und so haben wir gesehen, dass das Zeugnis des Christus in ihnen festgemacht und bestätigt wurde. Das heißt, sie durften bereits ein Stück geistliches Wachstum erfahren, die Korinther, weil ja der Paulus nach Apostelgeschichte 18, Vers 11, immerhin anderthalb Jahre in dieser Versammlung zugebracht hat und der Herr ihm einmal in einem Gesicht erschien und ihm sagte, er solle sich nicht fürchten, denn er hätte ein großes Volk in dieser Stadt. Also muss die Gemeinde relativ groß gewesen sein gegenüber anderen Gemeinden, wo der Paulus auf seinen Reisen vorbeigekommen ist. Und wir müssen auch feststellen, dass er ihnen auch mündlich verkündigt hat, und zwar den ganzen Ratschluss Gottes, wie er das in Apostelgeschichte 20, 27 auf seiner dritten Missionsreise den ephesischen Ältesten bezeugt hatte. Er muss den ganzen Ratschluss mündlich verkündigt haben, obwohl wir manche Dinge erst in den sogenannten Füllenbriefen niedergeschrieben finden. Weil sonst würde Paulus sich korrigiert haben müssen, wenn er im Galaterbrief, den er ja viel früher geschrieben hat, dort schrieb, wenn ich euch etwas anderes verkündigen würde, als was ihr bereits aus meinem Munde gehört habt, dann müsste ich unter den Fluch des Christus kommen. Ja? Und das bedeutet, dass der Herr den Paulus erst dann zum Predigen losgeschickt hatte, nachdem er ihm alles geoffenbart hat, was er zu sagen hat, sodass er nicht später wieder irgendwas korrigieren hätte müssen. Das war auch im Alten Testament schon so, dass Gott die Propheten so ausgerüstet hat, dass immer ein Teil ihrer Botschaft zu Lebzeiten oder im Erfahrungshorizont der Hörer sich erfüllt hatte. Und somit waren die Hörer sicher, dass das, was die Propheten für spätere Zeiten gesagt haben, sich genauso erfüllen wird, wie das, was sie selber erlebten, aus dem Munde der Propheten. Und zum Glück haben wir ja auch das Wort Gottes niedergeschrieben, weil sonst würden wir ja auch in der Luft hängen, wenn dann irgendjemand eine tolle Botschaft bringt und wir könnten es nicht in der Schrift nachprüfen, ob das, was der sagt, konform ist mit dem, was wir aus der Schrift wissen. Dann würden wir in 0, nichts irgendwo anders rauskommen in unserem Denken. Vers 7 und 8, da spricht nun Paulus zwei Dinge an. Entsprechend der damals noch als nahe bevorstehend verkündigten Königsherrschaft des Christus auf Erden, waren in Korinth alle Gnadengaben vorhanden. Und das führte dann auch zu Schwerpunktsverschiebungen, wo sich Paulus dann in den Kapiteln 12 bis 14 auseinandersetzt, um das wieder gerade zu rücken, wie das mit den geistlichen Gaben eigentlich sich verhält und welche die wichtigeren Gaben sind und die unwichtigeren. Wenn wir in unserer Betrachtung dann zu den Kapiteln kommen und der Herr nicht schon vorher gekommen ist, dann werden wir darüber genaueres noch erfahren. Das Zweite, was Paulus hier sehr lobend erwähnt, ist ihre lebendige Erwartung. Und das deutet ja darauf hin, wenn die Gemeinde damals eine lebendige Erwartung hatte, dann wurde sie auch so gepredigt. Es ist ja untrügliches Kennzeichen wahrer Gottessohnschaft, wenn wir den ersten Thessalonicher Brief hier heranziehen, in den Versen 9 und 10 im ersten Kapitel, wo wir lesen, wie ihr euch von den Götzenbildern weg hin zu Gott bekehrt habt, einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und drittens schließlich seinen Sohn aus den Himmel erwarten. Da steht nicht eine vage Hoffnung, sondern das ist eine Erwartung, wie wenn ich sage, heute Mittag um 15 Uhr, da bekomme ich Besuch. Und ich bereite jetzt das so vor und ich erwarte diesen Besuch in der Gegend von 15 Uhr. Ja? Wenn die schon 14:55 kommen, ist das genauso in Ordnung, wie wenn sie anrufen und sagen, durch Verkehrsstau sind wir aufgehalten, wir kommen erst 15:30 Uhr. Meine Erwartung ändert sich dabei nicht. Ja? Auch wenn ich den exakten Termin dieser Erwartung nicht weiß. Und so geht es uns ja mit der Entrückung auch. Wir wissen es nicht und kein Mensch kann das berechnen. Und wir wissen, dass es bald ist und deshalb erwarte ich jeden Tag das Kommen meines Herrn. Wenn er heute nicht kommt, kann er morgen kommen. In unserem Vers 7 ist das sichtbare Offenbarwerden des Christus gemeint. Bestätigt ist es in Vers 8 mit der Aussage, welcher euch befestigen wird bis zum Ziel, untadelig an dem Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn der Christus wird ja zusammen mit seinem Leib offenbar, das heißt sichtbar werden. Paulus hatte den Korinthern mit großer Sicherheit gesagt, was er später in Kolosser 3, Vers 4 niedergeschrieben hat, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und der Herr Jesus hat ja in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 30 gesagt, dass er in großer Macht und Herrlichkeit hier erscheinen wird. Und genau zu diesem Zeitpunkt gehört dieses Wort hin, ja, das der Paulus den Thessalonichern gesagt hat. Und wenn wir den zweiten Thessalonicher Brief lesen, der ja auch zu den frühesten Briefen gehört, dann sehen wir, dass der Paulus den Tag des Herrn und den Tag der Entrückung in den gleichen Erfahrungshorizont seiner Briefempfänger hineingeschrieben hat. Und Paulus rechnet sich nach 1. Thessalonicher 4, 15 und 17 ja auch noch zu denen, die zu dem Zeitpunkt der Entrückung noch leben können. Ja? Deshalb hat er das auch so geschrieben. Auf diesen Tag hin befestigt der Herr seinen Leib, denn Christus wird ja ganz sicher mit einem vollkommenen Körper hier auf dieser Erde erscheinen. Ja? Da wird kein Flecken und nichts mehr da sein, denn sonst wäre er als Gesamtchristus gar nicht authentisch, gar nicht vollkommen auf dieser Erde, könnte man ja an ihm eigentliches noch aussetzen. Und deshalb muss er seinen Leib, bevor er hier sichtbar erscheint, vollkommen vor seinem Vater darstellen und dann nimmt er ihn mit dort, wo er ist. Denn wir werden nach 1. Thessalonicher 4, 18, nach der Entrückung, alle Zeit zusammen mit ihm sein. Da, wo er ist, sind auch wir. Und unser Bruder hat im Eingang schon gesagt, wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes, jetzt schon, obwohl wir ihn nicht sehen. Aber wir sind mit ihm direkt verbunden. Und nachher werden wir es auch körperlich sein. Ja, das ist das, was ja noch fehlt. Der Loskauf unseres Leibes. Und dabei ist es unerheblich, ob wir noch durch das Grab gehen, ja, oder zu dem Zeitpunkt der Entrückung noch leben. Das Letztere ist natürlich für uns schöner, klar. Da freuen wir uns drauf. Aber die, die der Herr vorher noch ins Grab legen lässt, ja, die sterben ja oder entschlafen durch Jesus Christus, ja, wie der Paulus uns lehrt. So wie der Tag Jahwes eine Zeitperiode ist, innerhalb welcher mehrere Ereignisse nacheinander ablaufen, so wird es auch der Tag Jesu Christi sein. Und er beginnt mit der Vereinigung von Haupt und Gliedern. Und etwas später setzt er sich fort mit seiner sichtbaren Wiederkunft zum Gericht und darauf folgend zur Hochzeit des Lammes hinein in die Königsherrschaft der Himmel, hier auf Erden. Und diese wirkt dann über seine Ehefrau Israel sich auf alle Nationen aus. Letztlich dauert dieser Tag ab der Entrückung seines Leibes etwas mehr als 1000 Jahre. Ja, der Tag Jesu. Er beginnt mit dem Abend und der Nacht, dem Gericht des auslaufenden gegenwärtigen bösen Äons. Und diese beiden Aspekte, vorauslaufendes Gericht und nachfolgende Herrlichkeit in dem Tag Jahwes und Christi, die kommen sehr schön bereits in den Worten Joels zum Ausdruck, die dann der Petrus in seiner Pfingstrede zitiert. Wenn man diese beiden Stellen hintereinander liest, dann merkt man vom alttestamentlichen Blickpunkt her, dass der Joel sich auf den Gerichtsteil des Tages Jahwes konzentriert, während der Petrus in seiner Formulierung im Grunde schon wohl das Gericht mit berücksichtigt, aber in der Formulierung sieht er schon hinein in den kommenden Tag. Ja, der Joel sieht vom Tag des Herrn eher den Abend, ja, während der Petrus in seiner Formulierung bereits in den kommenden Lichtteil des Tages Jahwes hineinblickt. Ich lese jetzt die beiden Stellen, sodass man das schön sehen kann. Joel 2, 31, das kann nun sein, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben. In manchen Übersetzungen stimmen die Verse nicht sauber hintereinander, da ist es wohl in einem anderen Kapitel. Also Joel 2, 31 nach der alten Elberfelder Zählung, da heißt es, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Übrigens sind es keine Blutmonde, ja, sondern das ist ein Eingriff, den man nicht berechnen kann. Ehe der Tag Jahwes kommt, und jetzt kommt die Ausdrucksweise Joels, der große und Furcht oder Schrecken einflößende Tag. Ja, das ist der Fokus auf das Gericht, mit dem dieser Tag beginnt. Wenn wir jetzt Petrus Worte aus dem Grundtext wiedergeben, dann lauten die etwa so. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Also das ist genau original zitiert. Und jetzt heißt es, ehe der große und aufleuchtende oder glänzende oder Erscheinungstag des Herrn kommt. Ja, wir sehen, da steht das Wort Epiphania im Griechischen. Das ist eine Erscheinung und das wurde verwendet, wenn ein Kaiser körperlich irgendwo aufgetreten ist, dann ist der Kaiser oder der König erschienen. Und der Fokus war, steckt in diesem griechischen Ausdruck. So haben wir in dem Originalwort und in dem Zitat im Neuen Testament beide Aspekte des Tages Jahwes drin. Ein Gerichtsteil, der vorausgeht, und den Herrlichkeitsanteil, der dann 1000 Jahre geht. So wie der Jesaja in Kapitel 54 sagt, dass Gott im Zorn einen Augenblick sein Angesicht vor seinem Volk verbirgt, nämlich während der Gerichtszeit am Ende dieses Äons, aber dann mit äonischer Güte sich ihnen zuwendet im Tausendjahrreich. Ja, auch dort haben wir genau diese beiden Blickwinkel in einem Vers vereinigt. Ich glaube, das ist der Vers 12, Jesaja 54. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. So haben wir eben in dem Zitat des Petrus den Blickwinkel auf den der Nacht des Gerichts folgenden Tag der herrlichen Gegenwart des Christus auf Erden vor uns. Joel sieht zunächst auf die dunkle, auf die Gerichtsseite. David fasst übrigens genau diese Aspekte auch in einem Psalm zusammen. Das ist kostbar und so haben wir einen weiteren Zeugen für diese Gedankengänge. Psalm 30, Vers 4 möchte ich dazu lesen. Vers 4 und 5. Da heißt es, singet Psalmen oder Singspiele, Jahwe, ihr seine Frommen, und preiset oder segnet sein heiliges Gedächtnis, seinen Gedächtnisnamen. Ja? Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst, in seiner Zuwendung. Das Wort, das für Gunst hier verwendet wird, das bedeutet seiner Wurzel nach eine Schuld begleichen. Ja? Also das Leben in seiner Gunst ist der Teil, wenn eine Schuld, die vorher vorlag, beglichen ist. Ja? Dann kann jemand in Ruhe schlafen oder in Ruhe leben, ja? Wenn die Schuld weg ist. Und das ist, steckt hier offensichtlich in dem hebräischen Wort drin. Am Abend kehrt Weinen ein. Am Abend, ja, also um Mitternacht, ist ein Geschrei, der Bräutigam kommt, steht in Matthäus 25, ja, dort ist noch Gerichtszeit. Aber am Morgen ist Jubel da. Ja. So sehen wir auch hier in diesem Psalm wunderschön, das Ende dieses Äons, ja, die letzten Jahre dieses Äons und dann die Zeit der Herrlichkeit auf dieser Erde, wenn der Herr da sein wird. Paulus spricht vom Tag des Herrn Christi Jesu. An anderer Stelle sagt er spricht er vom Tag Christi oder auch vom Tag der Erlösung. Aber jedes Mal bezieht er sich auf dasselbe Ereignis für den Leib des Christus. Ich will einfach mal die Stellen nennen, sodass wer das nachhört oder wer sich jetzt aufschreiben will, der kann das nun tun. Die erste Stelle ist in Kapitel 5, Vers 5, wo der Paulus von diesem Menschen spricht, der einen sündigen Weg bewusst geht und wo er sagt, dass er unter Gericht sein wird, bis zum Tage Jesu Christi, wo sein Geist errettet wird. Ja? Wenn er nicht vorher Buße tut, natürlich, logischerweise. Ja? Denn Paulus hat es ja nicht ausgeschlossen mit dieser Aussage. Dann 2. Korinther 2, Vers 14. Dann in Epheser 4, Vers 30, da ist von der Versiegelung durch den Geist die Rede auf den Tag der Erlösung. Und das ist ja für uns die Erlösung unseres Leibes. Ja? Der Tag. Also die Entrückung. Schließlich Philipper 1, Vers 6 und 10. In Kapitel 2, Vers 16, also dreimal, kommt im Philipperbrief der Tag Jesu Christi vor. Und dann noch 2. Timotheus 1, Vers 12, wo von der Fürbitte des Paulus die Rede ist, dass er sich sicher ist, dass das, was er dem Herrn anvertraut, dass das bewahrt wird auf jenen Tag. Nämlich dann, wenn es in Erfüllung geht, wenn der Herr für die Seinen kommt. In Vers 8 unseres Textes sagt Paulus auch, wer uns letztlich befestigt. Das sind nicht wir selber, sondern es ist der Herr Jesus Christus selber. Er befestigt uns. Und es geschieht durch seine unausgesetzt zufließende und erziehende Gnade. Wir hatten gestern gesagt, Gnade kennzeichnet sich dadurch, dass es eine Zuwendung Gottes ist, die aus freier Liebe heraus an uns geschieht. Ja? Niemand kann Gnade fordern, ja? Oder durch bestimmte Handlungen gewissermaßen erzwingen, sondern Gnade ist immer eine freie Zuwendung unseres Gottes an uns. Und mit dieser Gnade befestigt er uns. Wir lesen in Titus 2, die Verse 11 bis 13 sind ja sicher den allermeisten bekannt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Wer erschien denn? Der Herr Jesus. Also jetzt kann man sagen, wer ist die Gnade Gottes? Er. Unter anderem natürlich, ja, natürlich kommt die Gnade aus dem Herzen unseres Vaters. Aber er ist gewissermaßen die personifizierte Gnade Gottes. Und er kam jetzt hierher in diesen Kosmos, für welchen Zweck? Die Rettung bringende Gnade für alle Menschen. Uns aber, die bereits Glaubenden, erzieht sie. Das heißt, die Gnade kommt erst einmal, um alle zu retten. Und dann die, die er auserwählt hat, für diesen Äon zum Leib des Christus zu gehören, die erzieht er jetzt durch dieselbe Gnade, also eben durch den Christus. Auf dass wir, wie Paulus weiterfährt, die Gottlosigkeit und die kosmischen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottesverehrend leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Christus kam, er brachte die Rettung. Paulus' Wort bestätigt auch der Hebräerbriefschreiber gleicherweise für die Braut Israel in Hebräer 13, Vers 9, wo er dort sagt: Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Ist das nicht schön? Ja, niemand kann durch irgendwelche Aktionen sein Herz befestigen. Höchstens damit, dass er sich dem Wort, dem Christus aussetzt. Ja, und dadurch wird er dann befestigt. Aber keine religiösen oder sonstigen Werke können uns befestigen, sondern nur die Gnade Gottes. Und damit benennt der Hebräerbriefschreiber auch den Ort, wo diese Befestigung notwendigerweise stattfinden muss, nämlich in unserem Herzen. Warum denn das? Weil im Herzen des Menschen die Entscheidungen fallen. Ja? Dort klagen sich die Gedanken an oder entschuldigen sich gegenseitig. Und da ist es wichtig, dass in unserem Herzen drinne ein klarer Maßstab installiert ist. Und das ist der Christus. Und an dem, wenn sich unsere Gedanken an dem orientieren, dann fallen die richtigen Entscheidungen. Aber eben nur dann. Was verwendet nun Christus, um uns zu befestigen? Worin besteht die Gnade? Einerseits eben darin, dass der Herr Jesus selber in unseren Herzen wohnt. Römer 8, Vers 9 und 10 kommt es ganz klar zum Ausdruck, dass er selber in unserem Herzen wohnt. Und schließlich sagt Paulus in Galater 4, Vers 6, dass Gott den Geist der Sohnschaft, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat. Das bedeutet, der Herr ist in unserem Herzen persönlich durch seinen eigenen Geist gegenwärtig. Und dieser Maßstab, der bringt uns dann in unserem Leben eben auf die richtigen Entscheidungen. Aber es ist nicht so, dass er da diktiert. Sonst wären wir ja Automaten und das will Gott aber nicht. Sondern er möchte, dass sozusagen mein Geist, ja, mit seinem Geist zusammen die Richtung geht, die er haben möchte. So wie der Herr Jesus sagt, er lebt davon, dass er den Willen seines Vaters tut. Nicht als Automat, sondern weil er überzeugt ist, dass der Vater das Richtige will und deshalb geht er ihm nach und macht genau das, was der Vater ihm vorgibt. Und das bringt ja auch nichts, ja, wenn in der Kindererziehung die Kinder praktisch genau das tun, was die Eltern wollen, solange die Eltern da sind. Dann wären sie ja nur Automaten oder Dressierte. Und wenn dann das Korrektiv nicht mehr da ist, dann würden sie aus der Reihe fahren. Ja? Das wäre Dressur, die funktioniert nicht. Sondern die wesensmäßige Überzeugung mit dem, was der Herr uns gibt, das ist das Entscheidende. Und daran wachsen wir. Und der Paulus sagt den Ältesten von Ephesus in Milet, die er dorthin bestellt, in Apostelgeschichte 20, 32. Und nun befehle ich euch erstens Gott und zweitens dem Wort seiner Gnade. Da steht nicht dem Wort seiner Vorschriften, ja, sondern seiner Gnade. Die Gnade ist es, die uns erzieht und überzeugt. Dem Wort seiner Gnade, sagt er, welches vermag aufzuerbauen und euch ein Losteil zu geben unter allen Geheiligten. Paulus spricht ja die Korinther als Geheiligte an in seinem Grußwort. Die ganze Gemeinde spricht er so an, wir sind Geheiligte, Gesonderte für seinen Zweck. Vor Grundlegung der Welt haben wir gestern schon in 2. Timotheus 1 gelesen. Der Hebräerbriefschreiber erklärt in einer universalgültigen Aussage, was das Wort unter anderem bewirkt. In Hebräer 4, Vers 12 sagt er, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler oder Kritiker oder Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, wir brauchen das Wort, damit unsere Gesinnung zu einer Gesinnung Jesu Christi wird. Ja? Der Paulus sagt ja auch nicht, seid meine Nachahmer, sondern werdet meine Nachahmer. Ja? Ein Entwicklungsprozess, der durch den Geist in unserem Herzen gesteuert wird. Und jetzt muss der Herr dort vor allem das Seelische, ja, vom Geist trennen. Wenn ich euch fragen würde, was macht euch denn in eurem praktischen Leben am meisten Probleme, da würden wahrscheinlich 99% der Befragten sagen, ich habe mit meiner Seele Probleme, ja, weil die hängt an verschiedenen Stellen. Ja. Einmal ist sie irgendwo weit oben und dann meine ich, können die Welt einreißen und einen Tag später oder eine Stunde später, wenn irgendwas Komisches passiert, dann hänge ich irgendwo im Keller. Und dann braucht es ein Korrektiv. Ja? Und das Korrektiv hat der Herr uns durch das Wort gegeben. Und es trennt eben unsere Empfindungen, ja, die uns täuschen können, von der geistlichen Norm. Und wenn diese Trennung hergestellt ist, dann ordnet sich die Seele dem Geist unter. Und dann läuft es so wie in 1. Thessalonicher 5, dass Geist, Seele und Leib zusammen als Einheit bewahrt bleiben bis auf den Tag Jesu Christi. Vers 9, jetzt in unserem Text, bekräftigt Paulus die Befestigung zum Ziel, untadelig im Tage des Herrn zu sein, indem er die unfehlbare und die sich nicht ändernde Treue Gottes hervorhebt, wie uns der Hartmut vorhin in Vers 9 schon zum Eingang gelesen hat. Er ist Bürge dafür, denn er hat die Korinther selbst in die Gemeinschaft seines Sohnes gebracht. So auch jedes weitere Glied am Leib des Christus, wie dich und mich. Noch zwei weitere Male bezieht sich Paulus auf die Treue Gottes den Korinthern gegenüber. Er sagt zum Beispiel, und das ist ein Wort, das sehr stark in unser persönliches Leben, in das tägliche Alltagsleben hineingreift. 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt er, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche, das heißt eine, die der menschlichen Schwachheit entspricht, die der Mensch also ertragen kann. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Eine englische Übersetzung formuliert es sehr schön, sodass ihr unter der Versuchung aufstehen könnt. Ja? Das heißt, man fällt durchaus mal an den Boden. Aber Gott schafft es dann, dass wir dann wieder aufstehen können. So wie der Salomo sagt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Er bleibt nicht liegen, ja? Sondern er steht wieder auf. Er kann wieder aufstehen. Warum? Weil der Herr dafür sorgt, dass die Last so wird, dass man immer wieder unter der Last aufstehen und weitergehen kann. Und der Inhalt dieses Verses hängt ja damit auch direkt mit dem Erreichen des Ziels zum Tag Jesu Christi zusammen. Denn wenn ich irgendwann mal fallen würde, nicht mehr aufstehen könnte, würde ich ja nicht mehr weitergehen können, dem Herrn entgegen. Und das kann nicht passieren, denn der Herr sorgt dafür. Der Inhalt dieses Verses ist damit auch eine Quelle großen Trostes und der Gewissheit. Auch die dritte Stelle, wo der Paulus sich auf die Treue Gottes bezieht, geht in diese Richtung, in 2. Korinther 1, Vers 18. Da sagt er: Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht zugleich Ja und Nein ist. Was heißt denn das? Das heißt, die Korinther werden nicht im Unklaren gelassen, ja, dass er heute so sagt und morgen anders. Sondern wenn Gott zu uns redet, dann redet er immer in einer geraden Richtung. Und da sind wir immer sicher, dass wir das Richtige hören. Das Wort, was der Herr an uns richtet, ist nicht unverbindlich, sondern es ist klar und eindeutig. Muss nicht erst von irgendwelchen Experten interpretiert und auf die jeweilige Situation der Versammlung angepasst werden. Es ist uneingeschränkt und zeitlos gültig, bis der Leib des Christus sein Vollmaß erreicht haben wird, eben bis zum Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und dasselbe gilt auch für die von Paulus fünfmal verwendete Formulierung: Das Wort ist gewiss. Ja, das kommt beim Paulus insgesamt fünfmal vor. Und das heißt wörtlich zuverlässig oder vertrauenerweckend oder hervorbringend. In der Offenbarung finden wir zweimal, diese Worte sind gewiss, zuverlässig. Und dort stehen sie im Zusammenhang mit der Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde, dass das Gott auch wirklich machen wird, dass es nicht einfach so dasteht als Placebo-Hoffnung, sondern dass es Wirklichkeit werden wird. Vier von den Vorkommen bei Paulus sind mit kostbaren Verheißungen verbunden und es lohnt sich, dass wir diese jetzt im Zusammenhang mal lesen. Denn Gott und sein Wort, Christus und sein Wort sind ja Synonym. Das heißt, wenn wir Wort Gottes sagen, dann können wir auch Gott selber sagen. Oder wenn wir Wort sagen, dann können wir auch Christus sagen. Denn er ist ja das Wort Gottes an uns. Und er ist es ja auch gewesen, der den Vater kundgemacht hat von Anfang an. Schon der Psalmist sagt in Psalm 138, Vers 2, etwas sehr Kostbares: Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel und deinen Namen preisen, um deiner Güte und Wahrheit willen, denn du hast dein Wort, dort ist der Schwerpunkt des Begriffes, du hast deine Zusage groß gemacht über all deinen Namen. Das bedeutet, wenn Gott etwas sagt, dann steht das Gesagte sogar über seinen Namen. Das heißt, es ist absolut total verlässlich. Ist das nicht kostbar? Über all den Namen Gottes, die seine Eigenschaften, sein Wesen beschreiben, setzt er den Wert seiner Zusage. Was er sagt, ist genauso unwandelbar wie er selber. Und wir finden diese Stellen hauptsächlich in den Vermächtnissen an Timotheus und Titus. Und damit sind es Vermächtnisse an die Gemeinde. Ja? Und die Vermächtnisbriefe, wie man sie auch nennt, die reden ja speziell von der Zeit, die in der Nähe seiner Wiederkunft ablaufen wird. In den kommenden Zeiten werden widerliche Zeiten sein. Und da finden wir die Beschreibung auch unserer Tage wieder. In 1. Timotheus 1, Vers 15, da sagt Paulus dem Timotheus: Das Wort ist gewiss oder zuverlässig oder treu und aller Annahme wert. Also, dass alle, die das Wort hören, es auch annehmen, sich drunter stellen, dass Christus Jesus in den Kosmos gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Paulus kann sagen, dass es keinen schlimmeren Sünder gegeben hat als ihn. Wir würden das als Hybris bezeichnen, wenn wir kurzsichtig da reingucken würden. Aber es ist tatsächlich so, denn Paulus durfte das sagen, weil es so war. Und deshalb sind alle, die nach ihm glauben dürfen, ja, die sind geringere Sünder, mit denen kommt Gott erst recht zurecht. Ja. Wenn er schon mit dem Paulus zurechtgekommen ist, dann kommt er mit jedem anderen zurecht. Und wir wissen, dass Paulus ja sogar ja, für beide Körperschaften, ja, für die Ehefrau des Christus und für den Christus selber, beispielhaft war. Ja. Einerseits die ohne Sehen glauben und auch die durch Sehen glauben. Ja. Denn der Christus ist dem Paulus ja sichtbar erschienen, nicht nur einmal. Christus kam, um das nicht nur zu versuchen, ja, den Kosmos zu erretten, sondern er kam, um das tatsächlich auch zu machen, nachdem er auf Golgatha den Loskaufpreis bezahlt, die Grundlage zur Errettung gelegt hat. Er wird das Erretten von Sündern bis zum Ziel auch durchziehen, bis der Letzte, für den er auch bezahlt hat, das tatsächlich auch erlebt und praktisch befreit wird, auch wenn das äonenlang dauert und auch wenn wir nicht wissen, wie der das dann im Einzelnen macht. Er sucht ja, sagt der Herr Jesus schon über die Erde gehend, er sucht ja das Verlorene nicht 3 Monate lang, sondern bis er es findet. Ja? Keine zeitliche Begrenzung. Bis er es findet. In 1. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, das Wort ist gewiss oder treu oder zuverlässig. Wenn jemand einen Aufseherdienst betrachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und wir sehen gerade in den Korintherbriefen in Paulus einen solchen Aufseher in der Versammlung Gottes am Werk, gleich ab Vers 10, wo es mit der Ermahnung weitergeht. Den Aufseher und Diener in der Versammlung beleuchten ist ein extra Thema und es würde den Rahmen unserer Betrachtung sprengen, deshalb möchte ich darauf nicht weiter eingehen. Wir sehen das praktisch im Laufe des Briefes, was darunter zu verstehen ist und wie wichtig dieser Dienst ist. 1. Timotheus 4, Vers 9 bis 11. Das Wort ist gewiss, und da steht wieder dabei, und aller Annahme wert. Denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erretter aller Menschen ist. Nicht nur sein will, sondern ist, besonders der Gläubigen. Die Gläubigen sind ja nur vorgezogen. Römer 8, wir haben die Erstlinge des Geistes. Und wenn es Erstlinge gibt, dann gibt es solche, die nachfolgen. Und die Erstlinge sind nach der Opferordnung im Alten Testament immer die Garantie, dass das, wovon die Erstlinge genommen wurden, zum Beispiel von den Webegarben, das war ein Teil der Ernte, dadurch wurde die ganze Ernte gesegnet. Ja, und so war Christus der Erstling, Paulus in Römer 11, und der Erstling ist die Garantie, dass alles andere ebenfalls zurechtkommt. Weil unser Gott ein lebendiger Gott ist, darum ist auch, was er redet, sein Wort lebendig machend. Und wir lesen ja später im Korintherbrief, dass der Herr Jesus ein lebendig machender Geist geworden ist. Ja? Da steckt es auch wieder drin. Und darum errettet er durch sein Wort, seine Rede, alle Menschen. Und das soll Timotheus gebieten und lehren. Ja, das ist also eine Gesetzmäßigkeit, ja, die Gott hier installiert hat. Und deshalb gebieten und lehren. 2. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Dort lesen wir, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der wichtigste Punkt hier ist das Mitgestorbensein zusammen mit dem Christus. Und damit verbunden, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Dann, was mit seinem unwandelbaren Wesen zusammenhängt, er bleibt treu auch dann, wenn wir ihn verleugnen. In diesem Fleischleib, wo wir immer wieder mal untreu werden. Ja, und wer könnte von sich sagen, er wäre immer treu gewesen? Das kommt leider noch öfter vor. Die Sache mit dem Verleugnen oder auch sich dem Herrn verweigern, das hängt wohl mit dem Ungehorsam gegen sein Wort zusammen, so wie wir das etwa von den Menschen in 1. Korinther 5 lesen, der bewusst in der Unzucht gelebt hat, der sich nicht von den Brüdern zurechtweisen ließ, ja, sondern weiter in diesem ungöttlichen Verhältnis gelebt hat. Und dort sagt Paulus den wichtigen Satz, er würde einen solchen oder er hat einen solchen, den Satan, überliefert zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist aber errettet werde an den Tage des Herrn Jesus. Für den Fall natürlich, dass er nicht vorher Buße tut. Ja? Weil das ist ja immer die Möglichkeit, die der Herr immer lässt. Aber wenn wir boxbeinig sind, wenn wir ungehorsam sind, dann muss Gott uns eine Zeit lang das ernten lassen, was wir sehen, ja, um dann wieder zurückzukehren auf den geraden Weg. Das ist eine zeitlich begrenzte Sache, eben bis zum Tage Jesu Christi. Dann wird das gerade gebogen. Galater 3, 5, Vers 3 und 4 sagt Paulus etwa, ich bezeuge aber wieder um jeden Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus. Und der griechische Ausdruck bezeichnet ein Getrenntsein von Christus in der Weise, dass man nicht mehr Teil hat an dem Nutzen, den der Christus für uns hat. Das heißt, wir müssen dann mit uns selber klarkommen. Mit unserer eigenen Kraft. Wenn wir glauben, wir müssten zu dem Erlösungswerk des Herrn noch irgendwas dazu tun, solange eben lässt er uns laufen, bis wir dann Buße tun und umkehren. Zwei weitere schwerwiegende Beispiele für diese Untreue dem Herrn gegenüber, die finden wir in 1. Timotheus 1, Vers 19 und 20. Da ermahnt Paulus seinen Sohn Timotheus, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter welchen ist Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Das heißt, Paulus hat diese Menschen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, der Gemeinde, und unter Gericht gestellt, wozu? Dass sie wieder durch das Gericht zurückfinden, zu einem späteren Zeitpunkt. 2. Timotheus 2, 17 und 18 lesen wir, und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist, da wird er noch einmal genannt, und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören oder umstürzen. Das heißt, man kann durchaus eine wichtige Funktion in der Gemeinde gehabt haben und dann auf Abwege geraten. Ja? In der Lehre hier, da geht es um Lehrfragen, und dann muss so jemand aus der Gemeinde entfernt werden. Warum? Weil er den Glauben von etlichen zerstört. Und das Gericht, das dann Gott verhängt, ja, noch in diesem Leben, das führt dann hoffentlich dazu, dass so jemand möglichst bald wieder zurückkehrt. Das sind so Stellen, wo wir sehen, dass die Entwicklung im Glauben nicht irgendwelchen Automatismen folgt, ja, sondern dass unser Gehorsam sehr wohl gefragt ist. Ja. Wenn ich im Glauben Schiffbruch erleide, ja, wie der Paulus hier das sagen kann von dem Hymenäus, dann passiert es eben auch. Ja. Und bei den Galatern ist es passiert. Und er muss dann schreiben, ich habe abermals um euch Geburtswehen, ja, bis der Christus in euch gestaltet ist. Ja, da drin steckt es ja auch, dass das ein Zusammenspiel ist mit, und das habe ich vorhin schon gesagt, das läuft ja dann in unserem Herzen ab, ja, wo unsere Gedanken sich entweder der Norm des Christus beugen, ja, es annehmen, gehorsam sind oder glauben, sie könnten ihre eigenen Wege gehen. Ja. Sich nicht zurechtweisen lassen, etwa von den Brüdern oder von denen, die der Herr dann zur Korrektur in unser Leben schickt. In all diesen Stellen werden Lebensordnungen des Herrn missachtet oder verleugnet. Ja. Der Petrus hat ja auch, als der Herr Jesus dort bei dem hohen Priester war, er hat ja gesagt, er würde den Menschen nicht kennen. Er hat also etwas gesagt, ja, was gar nicht gestimmt hat, um seine Haut zu retten. Er hatte wohl Angst, dass er mit am Kreuz hängt, damals noch. Ja. Also hat er etwas, was er als richtig und als bewusst erlebt hatte, verleugnet. Und genau das Gleiche ist, wenn ich in meinem Herzen das Wort Gottes, von dem ich ja eigentlich überzeugt bin, dass es richtig ist, wenn ich das ablehne, dann verleugne ich die Person, die das ausgesagt hat. Es war mir interessant, das habe ich lange nicht begriffen als Kind, wenn mein Vater mich gestraft hat, wenn also irgendwas Schwieriges vorgefallen ist und ich eine Tracht Prügel verdient hatte in seinen Augen, dann wollte er immer, bevor das vollzogen wurde, wissen, ob ich weiß, warum ich jetzt gestraft werde. Und dann hat er auch gesagt, weißt du, wenn du ein Gebot, das ich dir gebe, übertrittst, dann sündigst du nicht gegen das Gebot, sondern dann lehnst du mich als Vater ab. Das habe ich lange nicht kapiert, erst später, als ich dann wirklich zum Glauben gekommen bin, habe ich das kapiert. Ja, und wir sehen das auch beim Saul, dass der Hauptvorwurf des Saul gegen Saul war, dass er ungehorsam war und dass das Götzendienst ist. Er hat praktisch das Gebot Gottes verworfen und hat seine Ideen über die Ordnung Gottes gestellt und damit Gott abgelehnt. Ja, das heißt, wenn ich gegen das Wort Gottes argumentiere, dann lehne ich Gott ab, der das Wort gesagt hat. Das ist das Problem hier. Ja. Zum Schluss noch zwei Stellen, dann hören wir für heute auf und machen das nächste Mal weiter. Zwar in Titus 3, Vers 8, dort ist die fünfte Stelle von dem Wort, das gewiss ist. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, auf dass die, welche geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und wenn wir Vers 14 noch hinzunehmen, da wird uns beschrieben, was genau unter diesen guten Werken zu verstehen sei. Vers 14 heißt es, lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute oder eigentlich heißt es ja im Griechischen kalos, schöne Werke zu betreiben. Das heißt, für die notwendigen Bedürfnisse, das sind die Bedürfnisse, die wir zum täglichen Leben brauchen. Jeder Einzelne, das sind nicht notwendigerweise nur Almosen, indem wir für andere was übrig haben und es abgeben, sondern indem wir unseren eigenen Lebensunterhalt mit schönem Werk vollbringen. Das heißt, mit Dingen, die ehrbar und sauber sind. Ja, keine trüben und finsteren Geschäfte machen und davon leben, sondern von dem leben, was für die anderen auch zum Beispiel wird. Ja, wenn jemand einen unordentlichen Lebenswandel geführt hat, der meinetwegen bekannt war in der Öffentlichkeit, und so jemand kommt zum Glauben und sein Leben ändert sich und er lebt jetzt nach Gottes Ordnung, dann wird es sichtbar und dann ist es nützlich für alle Menschen, die das sehen. Ne, sie werden ermutigt, jawohl, genau so ist es jetzt nun richtig. Und es ist schön, dass der das lernen durfte, jetzt einen anderen Weg zu gehen, als er früher gegangen ist. Und in diesem Sinne ist es auch zu verstehen, weil die Kreter waren ja nach den Aussagen von ihren eigenen Propheten faule Leute und Lügner und so weiter. Da haben viele vom Strandraub gelebt in der Insel, vor allem im Süden, wo es sehr karg ist. Und Paulus hat gesagt, Leute, das geht so nicht, ihr könnt nicht vom Strandraub leben. Ihr müsst was Ordentliches tun. Ja? Nur dann seid ihr ein Zeugnis. Nur dann erfolgt, was wir in Kapitel 2, Vers 10 lesen, dass wir in allen Dingen das Evangelium Gottes zieren. Ja? Alle unsere Handlungen sollen in einem wohlklingenden Einklang mit dem Evangelium stehen. Und dadurch wird das Evangelium attraktiv für die Leute, die uns beobachten. Und wir werden viel mehr beobachtet, als das uns manchmal lieb ist. Gott ist treu, zuverlässig, durch welchen wir berufen worden sind. Und so ist auch das Wort treu und zuverlässig, das von ihm ausging. Lasst uns das in einem treuen Wandeln und Leben erwidern und so zur Ehre und zur Zierde der Lehre unseres Rettergottes leben. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du treu bist, dass du zuverlässig bist, dass du dich nicht änderst. Und so auch nicht, was aus deinem Munde hervorgegangen ist, dein Wort. Und hab Dank, dass wir es niedergeschrieben haben, jeden Tag lesen können und es ja auch lesen sollen, damit wir vertraut werden mit deinen Gedanken, dass unsere Gedanken sich an deinen Gedanken orientieren. Und das schenk du auch mir und schenk du Gnade, auch jetzt konsequent so zu leben. Du siehst und weißt, dass es viel leichter ist, darüber zu reden, als es selber zu tun. Und ich bitte dich, vergib, wo ich daran schuldig geworden bin und untreu war deinem Wort gegenüber. So segne jetzt dein Wort an uns allen, segne jedes Einzelne. Und du kennst ja jedes einzelne Herz. Und du wollest Gnade geben und Ausrichtung auf dich, auf deinen Tag, Herr Jesus, den wir herbeisehnen, möge er bald kommen. Amen. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater für sein Wort und dir, lieber Albrecht, dafür, dass du bereit warst, es uns weiterzusagen. Wir wollen antworten, indem wir noch einmal unser Liederbuch zur Hand nehmen und in das Lied 961 einstimmen. 961, wenn wir in dem Lichte wandeln. Da wollen wir alle vier Strophen singen.
Wenn wir in den Lichte ist,
Ich möchte euch allen eine gesegnete Woche wünschen, einen gesegneten Sonntag und euch eine behütete und bewahrte Heimfahrt. Wir danken auch noch einmal für eure Grüße und grüßt zurück, wenn ihr wieder zu Hause seid. Und als Wort möchte ich uns in diesen Tag, in diese Woche, noch einmal ein Wort der Treue geben. 2. Thessalonicher 3, den Vers 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Amen.